Ja, schön, euch heute hier am Mittwochabend zu sehen, am Mittwochabend-Gottesdienst. Ich begrüße euch mal mit dem Gruß, den ihr letzte Woche kennengelernt habt, gell? Der überall eigentlich auch in den Briefen des Neuen Testaments steht. Hallo, ihr Heiligen. Habt ihr gelernt. Ne? Unser neuer Titel, darüber hat der Oliver Ohler letzten Mittwoch gepredigt. Und tatsächlich, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir Heilige. Wir sind geheiligt in ihm, wir gehören jetzt nicht mehr uns selbst, wir sind sein. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Heilige sind nicht irgendwelche aus der Vergangenheit, die heilig gesprochen wurden von irgendeiner kirchlichen Institution, sondern es sind diejenigen, die Jesus Christus von Herzen vertrauen und ihm nachfolgen, die wissen, sie sind errettet allein durch das, was er für sie getan hat. So wichtig, unser neuer Titel, ihr Heiligen. Könnt ihr gerne nachhören, falls ihr nicht da wart, die Predigt vom Olli Ola von der City Church Freiburg, der hier Gast gepredigt hat. Denn, vielleicht seht ihr, ich bin ein bisschen brauner geworden. Wir waren auf Gemeindefreizeit in Österreich, in Kärnten am Milchstädter See, im Schloss von der Calvary Chapel Bewegung, das in den 70ern ungefähr gekauft wurde von der Calvary Chapel. Und ja, da waren wir auf Gemeindefreizeit mit ja fast über 100 Leuten, vielen Kindern. Unsere drei Kinder waren auch dabei. Und ich kann dich nur dazu ermutigen, wenn die CCF deine Gemeinde ist oder werden soll, sei nächstes Jahr doch dabei. Ist echt eine richtig coole Zeit gewesen. Wir waren eine Woche dort gemeinsam. Gibt auch einen Steg dort, wo ihr dann im Milchstädter See schwimmen könnt. Schöne Berge. Einfach Zeit, um Gemeinschaft zu haben als Gemeinde. Lohnt sich. Genau, und bevor wir in nächste Woche in eine neue thematische Serie starten am Mittwoch, lag es mir für heute auf dem Herzen über ein bestimmtes Thema zu predigen, und zwar vom Umgang mit Sorgen, mit Ängsten. Und zwar geht es heute um Philipper 4, Vers 4 bis 8. Aber ich möchte vorher gerne noch mit euch beten, bevor wir in die Predigt einsteigen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier in unserer Mitte bist, dass du durch deinen Heiligen Geist hier heute Abend präsent bist und dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir ja, deine Wahrheiten heute noch zu uns reden können, reden hören können durch dein Wort, das du uns geschenkt hast, was lebendig ist, was heute noch durch deinen Heiligen Geist zu uns spricht. Wir danken dir dafür, dass dein Wort uns ja zurechtbringen kann, uns ermutigen kann, uns aufbauen kann im Glauben. Und ich bete darum, dass du ja uns heute ermutigst und erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass dein Heiliger Geist durch dein Wort echt zu unseren Herzen spricht und uns inwendig ermutigt und erneuert, dir zu vertrauen, Jesus. Amen. Ich lese den Predigttext aus Philipper 4, aus der Schlachterübersetzung, Vers 4 bis 8. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder oder Geschwister, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder was etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wenn es dir manchmal so geht wie mir, dann weißt du vielleicht, wie es sich anfühlt, wenn dein Herz beladen ist mit Sorgen. Mit Sorgen über das Morgen, wie wird es morgen sein, über die Zukunft, von der wir gar nicht wissen, wie Blaise Pascal sagt und auch Jesus sagt, ob wir sie vielleicht eines Tages überhaupt erleben werden. Und diese Sorgen, die können uns so sehr gefangen nehmen, unsere Gedanken bestimmen, dass sie uns wie lähmen, wie betäuben, um im Heute, im Hier und Jetzt zu leben. Wir fühlen uns vielleicht dem Leben an sich oder einer bestimmten Aufgabe nicht mehr gewachsen, weil wir so gefangen sind in diesen Sorgen, in diesen Ängsten, die uns beschäftigen. Und diese Sorgen und Ängsten, die können unser Vertrauen in Gott so sehr schwächen und zu rationalen oder irrationalen Ängsten im schlimmsten Fall führen, zu Phobien, zu Zwangsstörungen, zu Depressionen im allerschlimmsten Fall. Kurz gesagt, es gibt ein falsches Sorgen. Also ich meine jetzt nicht eine Verantwortungslosigkeit, dass ich irgendwie denke, ist ja eh alles egal, das meine ich nicht, sondern es gibt ein falsches Sorgen, das Gott zu Unrecht klein macht und unsere Sorgen größer macht als Gott und was uns nicht gut tut in unserem Herzen, was dem Menschen nicht gut tut. Und deswegen hat Jesus auch in der Bergpredigt einen Fokus darauf gelegt, in Matthäus 6. Gottes Wort gibt uns durch den Apostel Paulus in Philipper 4 eine klare Anweisung dazu, wie wir mit Sorgen umzugehen haben, die häufig mit Ängsten verbunden sind. Und mein erster Punkt wäre, kultiviere ein Leben der Freude im Herrn. Kultiviere ein Leben der Freude in Gott, der Freude in Jesus. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe, sagt Paulus. Friedrich Nietzsche, Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, der hatte viele Probleme mit dem christlichen Glauben. Und ein starker Vorwurf von ihm war, dass die Christen keine Freude hätten, dass sie erlöster aussehen müssten, damit auch er an Jesus und den Erlöser glauben könne. Und auch wenn Christen keine Heuchler sein sollen, also Freude vorgaukeln sollen oder sich imaginär zusprechen sollen, wo keine da ist, trifft Nietzsche hier einen wunden Punkt des religiösen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, toten Christentums, ohne die lebendige Frucht des Heiligen Geistes, ohne die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Religiosität, religiöses Christentum. Und eine Frucht dieser Freude ist, wie es dann in Vers 5 auch heißt, Sanftmut, Milde, gütiger Umgang mit unserem Nächsten, mit allen anderen Menschen. Das heißt, mit denen ich gut zurechtkomme oder mit denen ich vielleicht auch weniger gut klarkomme, wenn ich diese Freude im Herzen habe, dann ist das eine Frucht davon. Und oft fehlt es uns Christen an der Frucht der Freude in unserem Leben. Vielleicht erinnert Paulus deshalb die Philipper dreimal in dem Brief daran und hier in unserem Vers zweimal, dass sie sich freuen sollen, dass sie Freude im Herrn haben sollen. Und ich glaube, wir leben häufig mit einem Mindset, dass alles von uns abhängen würde, anstatt auf Gottes väterliche Fürsorge für unser Leben zu vertrauen. Ne? Psalm 127, wenn der Herr, Gott der Herr, nicht das Haus baut, dann arbeiten die Bauleute umsonst. Wenn der Wächter die Stadt bewacht und die Stadt aber eigentlich nicht von Gott bewacht wird, dann wird sie umsonst bewacht. Dann ist unser Tun vergeblich, wenn Gottes Segen nicht da drauf liegt. Oder Matthäus 6, wo Jesus selbst dreimal sagt, am Anfang von diesem Abschnitt, in der Mitte und am Ende, deshalb sage ich euch, sorgt euch um nichts. Und die Folge davon ist, wenn wir uns sorgen, wir werden oder keine Freude in unserem Leben haben, wir werden freudlos, da wir unseren eigenen hohen Ansprüchen oder denen, die von außen an uns gestellt werden, nicht genügen. Und wir verhalten uns eigentlich für Leute, die gar nicht an Gott glauben, die eigentlich wie Ungläubige sind, die meinen, alles hängt von uns ab. Von meiner Kraft, von meiner Weisheit, von meiner Arbeit, von vielleicht auch meinem Ansehen, wie andere Leute mich sehen. Und dabei wissen wir doch eigentlich gar nicht, oder dabei wissen wir eigentlich, dass wir ohne Jesus, wie er gesagt hat, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, dass wir ohne ihn nichts tun können als Christen. Alles hängt eigentlich von ihm ab und der Verbindung zu ihm. Oder wir suchen, auch hier eigentlich eher wie Leute, die nicht an Gott glauben, nicht an Jesus glauben, an falschen Orten nach Freude, die uns keine Freude geben können, die uns vielleicht Freude versprechen, aber sie nicht geben können, das nicht halten können. Und häufig sind wir freudlos, weil wir uns vergleichen mit anderen Leuten. Und es gibt nicht umsonst dieses Gebot in den 10 Geboten, wo es heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Frau und so weiter. Es macht uns eigentlich unglücklich und undankbar und freudlos für das, was Gott uns gegeben hat, wenn wir immer nur auf die Dinge des Nächsten oder des Anderen schauen, wie viel besser es ihm geht. Es stiehlt uns eigentlich unsere Freude. Wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich, dann hätte ich Freude. Aber wir finden diese Freude, wie Paulus hier sagt, ausschließlich, und das ist vielleicht so ein bisschen so eine oldschoolige alte Formulierung, im Herrn. Diese Freude finden wir nur in der Verbindung durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus in Gott. Da finden wir diese Freude. Aus der Beziehung und Nähe zu Gott fließt diese Freude, unabhängig von den vermeintlich schlechten oder guten Umständen, in denen wir uns befinden. Es ist interessant, dieses kleine Wort hier, ne? Freut euch im Herrn alle Zeit, unter allen Umständen. Krasse Aussage hier, die Paulus macht, oder? Und die meisten oder viele von euch wissen das, wenn ihr den Philipperbrief und die Umstände von Paulus kennt. Wo war Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat? Er war im Knast, im Gefängnis für Jesus aufgrund seiner Verkündigung von Jesus Christus. Er schreibt diesen Brief eigentlich mit der Ungewissheit, ob er jemals wieder freikommen wird oder wie es mit seiner Zukunft aussieht. Er war in schwierigen Umständen und trotzdem fordert er die Philipper auf, Freude in Gott zu haben. Und dann sagt er hier auch, der Herr ist nah. Und das meint er, glaube ich, nicht nur im Sinne vom zweiten Kommen von Jesus. Wir als Christen glauben ja, Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen und hat versprochen, er wird eines Tages nicht als Knecht oder Diener wiederkommen, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, sondern als König und als Regent. Er wird wiederkommen, um sein himmlisches Reich hier auf diese Erde zu bringen. Also es spricht nicht nur vom zweiten Kommen, sondern es spricht auch davon, dass Gott uns vor 2000 Jahren in Christus ganz nahe gekommen ist, dass er alle guten und auch schwierigen Umstände selber erfahren hat als Mensch und durchlebt hat. Und es spricht auch davon, dass er uns heute nahe sein will und nahe ist in unseren Lebensumständen durch den Heiligen Geist. Vor kurzem haben wir Pfingsten gefeiert, die Erinnerung daran, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und Jesus selbst hat es auch gesagt, bevor er in den Himmel zurückgekehrt ist, dass er alle Tage bei uns ist. Er ist bei uns und er ist nicht fern von uns, er ist kein ferner Gott, sondern er ist bei uns in all unseren Sorgen, in all unseren Mühen, in all unseren Ängsten des Lebens. Und er ist und will uns darin nahe sein. Und er hat es auch selber als Mensch erlebt und durchlebt und hat deswegen auch Verständnis dafür, wie es in Hebräer heißt. Und außerdem, wenn wir an Freude denken, glauben wir doch an das Evangelium an Christen, oder? Wir glauben an das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist übersetzt die frohe Botschaft, eine gute Nachricht, dass wir errettet sind, dass wir erlöst sind, dass wir Hoffnung haben, dass wir wissen, diese Welt ist nicht alles. Mit dem Tod ist es nicht vorbei, nein, mit dem Tod fängt's an. Mit dem Tod kommt das ewige Leben. Als Christen haben wir doch allen Grund für eine beständige, tiefe, vertrauensvolle Freude in den Höhen und Tiefen des Lebens, des irdischen Lebens. Einfach nur ein paar Beispiele. Wir sind geliebt und angenommen in Christus von Gott. Gott der Vater, wie Sam das am Dreieinigkeitssonntag jetzt am Sonntag gesagt hat, Gott der Vater liebt dich, wenn du zu Christus gehörst, mit der gleichen Liebe in Ewigkeit, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Wow, krass. Wir sind geheiligt in Christus, das heißt, wir sind rein und gehören zu ihm. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde. Wir sind reingewaschen von aller Schuld und haben, wie Olli letzte Woche auch gesagt hat, eine neue Identität bekommen in Jesus Christus. Wir müssen uns in dem Sinne auch nicht vergleichen oder irgendwie eigentlich um Anerkennung bemühen. Wir haben unsere Identität verwurzelt in Jesus, unabhängig von unserem unvollkommenen Tun, von unserer Unvollkommenheit als Menschen. Und alles in diesem Leben wird uns zum Guten mitwirken, sagt Paulus in Römer 8. Auf uns wartet eine wunderbare Zukunft. Wir wissen, der Herr ist nah und er wird wiederkommen und dann sein ewiges Reich aufrichten und wir werden für immer mit unaussprechlicher Freude mit ihm darin leben. Glaubst du das? Ich glaube das, aber diese Wahrheiten berühren oft so selten unser Herz. Also oft ist da irgendwie nicht viel Resonanz, wenn wir davon lesen oder hören in der Bibel oder von in der Predigt hören. Und all diese wunderbaren Wahrheiten, und wir könnten noch etliche mehr aufzählen oder listen, sollten doch, wie es in dem Lied heißt, Jesu, meine Freude, aus dem 17. Jahrhundert, alle Trauergeister weichen lassen, von uns nehmen. Übrigens meine Ermutigung, wenn ihr durch eine schwere Zeit geht, lest euch mal den Liedtext von Jesu, meine Freude von Johann Frank durch, aus dem 17. Jahrhundert, passend zu diesem Predigtabschnitt. Wenn wir unsere Freude zuallererst in Gott finden, in Gott verankert haben, dann können wir auch das, was Gott uns hier in dieser Welt schenkt in unserem Leben, in dem richtigen Maß mit Freude genießen. Einfach als Beispiel, wir können die Natur im richtigen Maß genießen. Wir können gutes Essen oder ein Glas Wein oder zwischenmenschliche Freundschaften oder auch ein Gegenstand, was Materielles, ein neues Handy oder was es auch immer sein mag, in dem richtigen Maß genießen, wenn unsere Freude verwurzelt ist in Gott. Wenn Gott nicht deine erste Freude ist, dann besteht immer die Gefahr für unser anbetendes Herz, gefallenes menschliches Herz, dass wir unser Herz an weltliche Freuden hängen, die dann zu Abgöttern werden oder zu Götzen werden, zu unserem eigentlichen Schatz, auf den wir unser Vertrauen setzen und wo wir dann vergeblich unsere Sicherheit und auch unseren Trost drin suchen. die sie uns aber niemals geben können. Als Christen dürfen wir die Güter, die Gott in dieser Welt schenkt, gebrauchen, aber wir finden unsere Freude in Gott, nicht umgekehrt. Und die Freude, die wir in Gott finden als Christen, die macht uns frei davon, die befreit uns, ne? Wenn der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei, die befreit uns davon, unsere Sicherheit in unbeständigen Dingen zu suchen. Und wir leben in einer Zeit, die uns den Materialismus predigt. Die meisten Menschen, gerade hier im Westen, glauben nur an die Dinge, die sie sehen können mit ihren Augen. Wir glauben nur an das Geschaffene, an die Dinge, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Und ja, Gott, Jesus, die Freude an Jesus, die macht uns frei davon, unsere Freude in unbeständigen Dingen zu suchen, wie es die Welt tut. Deshalb sagt Jesus uns auch in der Bergpredigt, kurz vor dem Abschnitt, wo er sagt, sorgt euch um nichts, sagt er auch, wir sollen uns keine Schätze auf dieser Erde sammeln. Ne? Wie hier, wir kommen nackt in diese Welt und wir gehen nackt aus dieser Welt. Wir nehmen nichts mit. Wir sollen stattdessen Schätze im Himmel sammeln, sagt Jesus. Das ist ein gutes Investment, sagt er. Dietrich Bonhoeffer schreibt, sorget nicht. Die Güter spiegeln dem menschlichen Herzen vor, ihm Sicherheit und Sorglosigkeit zu geben, aber in Wahrheit verursachen sie gerade erst die Sorge. Das Herz, das sich an die Güter der Welt hängt, empfängt mit ihnen die erstickende Last der Sorge. Und die Sorge schafft sich Schätze, und die Schätze schaffen wieder die Sorge. Wir wollen als Menschen unser Leben durch die Güter in dieser Welt sichern, durch Geld oder andere Sicherheiten. Wir wollen durch die Sorge, sagt er, sorglos werden, aber in Wahrheit erweist sich das Gegenteil. Darüber hinaus ist unsere Freude am und im Herrn unsere Kraftquelle für jeden Tag. Ne? Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn macht uns stark, gibt uns Sicherheit für den Alltag. Und wie Jesus sagt, jeder Tag hat an seinem Übel, an dem Bösen, was wir auch erleben, genug. Deswegen sollen wir uns gar nicht um den nächsten Tag sorgen. Aber wie mache ich das eigentlich? Wie kultiviere ich ein Leben der Freude im Herrn? Drei Beispiele. Feier Gott jede Woche oder jeden Mittwochabend, jeden Sonntag. Feier Gott und seine Erlösung regelmäßig im Gottesdienst mit seinen Nachfolgern, mit deinen Geschwistern. Feier ihn auf Gemeindefesten, auf Freizeiten. Komm zusammen und feier Gott und die Erlösung, die er dir gegeben hat. Lies sein Wort, um Gott und seine unbegreifliche Liebe für dich immer besser kennenzulernen. Füll dein Herz und deine Gedanken mit gutem christlichen Content, mit gutem christlichen Inhalt, mit guten Büchern, mit guter Musik und so weiter. Füll dein Herz mit guten Dingen. Und vor allem, und das ist mein zweiter Punkt, kultiviere ein Leben der Freude im Herrn und kultiviere ein lebendiges Gebetsleben. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts. Das, was Jesus dreimal in der Bergpredigt uns sagt oder seinen Jüngern sagt. Und zunächst einmal ist klar, Leute, die Jesus nachfolgen, sollen sich um nichts Sorgen machen. Die Frage ist, hören wir das nur oder können wir das wirklich auch im Glauben annehmen, oder? Sorge dich um nichts. Krass, oder? Also das auch wirklich zu glauben und anzunehmen. Sorge dich um nichts. Jesus sagt es dreimal. Deshalb sage ich dir, mach dir um nichts Sorgen, wenn du mir nachfolgst. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, schreibt Paulus in Römer 8. Sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Und die Frage ist beantwortet, die ist natürlich klar. Natürlich wird er uns alles andere mit und in ihm schenken. Er hat uns mit und in ihm alles gegeben, das ewige Leben. Unser Gebetsleben ist im gewissen Sinne wie ein Gradmesser unserer Beziehung und unseres Vertrauens zu Gott. Und übrigens, ich predige heute Abend hier mir selbst, ja? Alles, was ich sage, das predige ich mir in erster Linie selbst heute Abend. Wenn ich Gott nicht in meinem Alltag in meinem Leben durch das Gebet mit einbeziehe, dann sagt das viel darüber aus, was ich von ihm erwarte oder eben nicht von Gott erwarte. Gebetslosigkeit ist eigentlich Ausdruck von Unglauben. Gebetslosigkeit ist Ausdruck von Unglauben. Insgeheim erwarte ich eben doch nicht alles von Gott und seiner Allmacht, sondern doch von mir, von meinem Können, von meinem Wissen, von meinem Tun. Und statt zu sorgen, sollen wir uns durch Gebet und Flehen mit unseren Anliegen an Gott wenden, heißt es hier. Alles von ihm erwarten. Aber jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie ich mich das auch immer wieder frage, aber warum überhaupt zu Gott beten, wenn Gott, wie Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, wenn Gott weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten? Warum soll ich Gott überhaupt zu Gott kommen und ihn bitten, wenn er als allmächtiger, allwissendes Wesen sowieso weiß, was ich brauche oder sagen will, ehe ich darum bete? Die Antwort ist, es ist gut für dich. Es ist gut für dich. Es geht nicht nur darum, dass wir darin unsere Beziehung zu Gott pflegen, aber es ist gut für uns. Es ist gut für uns, unser Herz vor Gott auszuschütten. Und Gott weiß das. Gerade wenn wir Sorgen und Ängste haben, die uns gefangen nehmen wollen, sollen wir sie auf ihn werfen, heißt es sogar. Petrus schreibt das, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er ist besorgt für euch. Was sagt Jesus in Matthäus 11? Wenn wir mühselig und wenn wir beladen sind, dann sollen wir zu Jesus kommen. Er lädt uns ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Freude schenken. Ich will euch erquicken, heißt es in der Luther-Übersetzung, meine ich. Und wie häufig, wenn es uns so geht, auch wenn wir schon lange an Jesus glauben und ihm nachfragen, tun wir das nicht. Tun wir das nicht, sondern sind in diesem Kreisel der schlechten Gedanken, der Sorgen und Ängste gefangen. Und viele von euch kennen das Lied, oder? Welch ein Freund ist unser Jesus? Wie heißt es doch in der ersten Zeile der dritten Strophe? Sind mit Sorgen wir beladen, sei es frühe oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Häufig tun wir das nicht, wenn wir mit Sorgen beladen sind. Und es ist ein Segen für uns, nicht mehr mühselig und beladen durch die Gegend zu laufen, sondern unsere Lasten, also dieses Bild, unseren schweren Rucksack vertrauensvoll eigentlich vor Gott abzugeben, ihn loszulassen und die Sache Gottes Sache sein zu lassen. Wenn wir die Aussagen des Neuen Testaments wirklich zu Herzen nehmen und glauben, dass wir in Jesus in die Familie Gottes adoptiert worden und Kinder Gottes geworden sind durch Christus, Jesus unser Bruder ist quasi und Gott im Himmel unser Vater, wir haben einen Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten und der für uns sorgen wird. Ist das nicht genug Grund eigentlich, mit all unseren Sorgen und Ängsten zu ihm zu kommen? Wenn wir im Vater unser täglich beten sollen, dass Gott uns versorgt mit dem täglichen Brot, das heißt unsere tägliche Versorgung erbitten, dann können wir daraus schließen, dass wir täglich zu Gott beten sollen und dürfen. Gerade für die alltäglichen und kleinen Dinge sollen wir Gott bitten. Nicht nur, wenn wir völlig am Ende sind oder nicht mehr weiter wissen oder große Dinge vorhaben, dass wir dann zu Gott kommen, sondern gerade in den kleinen Dingen, in allem. Wie heißt es hier? In Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem, in jeder Lebenslage, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn Jesus uns dazu ermutigt, selbst für die alltäglichen Dinge wie Essen und Trinken zu beten, wie viel mehr für die vermeintlich großen Dinge, die uns Angst machen und unser Herz mit Sorgen jeglicher Art beladen. Bonhoeffer schreibt, wer das Morgen, also den morgigen Tag, ganz in die Hand Gottes legt und das heute ganz empfängt oder heute empfängt, was er zum Leben braucht, der allein ist wahrhaft gesichert. Wer das Morgen ganz in die Hand Gottes legt und heute ganz empfängt, was er zum Leben braucht, an diesem Tag, der allein ist wahrhaft gesichert. Das tägliche Empfangen macht mich frei vom Morgen, von den Sorgen des morgigen Tages. Und um ein lebendiges Gebetsleben zu haben, ist es wichtig, dass wir das in unserem Alltag einfach einplanen. Sonst geschieht es häufig nicht. Am besten ist es tatsächlich morgens, bevor wir irgendwas tun, zu beten und vielleicht die Sorgen, Nöte und Ängste, die mich oft nachts auch manchmal wach werden lassen, vor Gott zu bringen, sie abzugeben. Und es muss noch nicht mal, wir sollen nicht viele Worte machen. Es muss jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht heilig und irgendwie an einen Ort gehen, in ein stilles Kämmerlein und irgendwie dann Kerze anzünden und dann eine halbe Stunde diszipliniert beten, sondern es reicht, wenn wir morgens aufwachen und die Sorgen oder die Dinge, die uns am Tag begegnen werden, bei Gott abgeben und sie einfach ihm sagen. Genauso abends, als letztes, was wir tun, ja, die Sorgen des Tages, dass wir sie wieder bei ihm abgeben. Und auch dazwischen, dass wenn uns Dinge im Alltag beschäftigen und uns belasten, ne, wie heißt es doch, betet ohne Unterlass, dass wir einfach in unseren Gedanken, selbst wenn wir unter Menschen sind, einfach die Dinge Gott sagen. Und es ist wichtig, wenn wir busy sind im Alltag, dass wir natürlich auch, wie Jesus das auch immer wieder getan hat, die persönliche Stille vor Gott auch suchen. Je nach der Lebensphase, in der wir sind. Ja, wir haben 3 kleine Kinder. Da hat man manchmal nicht so viel Zeit, sich irgendwie die persönliche Stille zu suchen. Aber manchmal brauchen wir das. Ne? Oder wir brauchen das dann auch immer wieder, um persönlich vor Gott still zu werden und auch auf Gott zu hören. Manchmal hilft es auch, ein Gebetstagebuch zu führen, wenn wir in unseren Gedanken abschweifen beim Beten. Es hilft uns auch daran zu erinnern, okay, was habe ich gebetet? Und was hat Gott vielleicht sogar getan? Was hat er sogar gewirkt? Wir sind sehr vergesslich als Menschen. Und dann sagt Paulus uns auch hier, wie wir beten sollen, mit Dankbarkeit. Mein 3. Punkt, um sorglos und angstfrei zu leben, kultiviere ein Leben der Dankbarkeit. Kultiviere ein Leben der Freude im Herrn, kultiviere ein lebendiges Gebetsleben und kultiviere ein Leben der Dankbarkeit. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ein Gebet mit Danksagung zu beginnen, lockert den vertrockneten Boden unseres beladenen Herzens auf. Und wir rufen uns in Erinnerung, wofür wir alles dankbar sein dürfen. Was Gott bereits schon geschenkt hat, wie er uns gesegnet hat, wie er uns versorgt hat. Und so wird es auch heute an diesem Tag tun oder morgen tun. Und paradoxerweise fällt gerade uns das in unserer Wohlstandsgesellschaft ziemlich schwer. Die Menschen vor 2000 Jahren, zu denen Jesus in der Bergpredigt gesprochen hat, die wussten an manchen Tagen sehr, sehr gut, was es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir in unserer Wohlstandsgesellschaft wissen manchmal gar nicht genau, was das bedeutet. Und paradoxerweise fällt es gerade uns schwer, dankbar zu sein. Weil wir so einen Überfluss haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die ihre Lebensmittel wegwirft und in anderen Teilen der Erde verhungern Menschen. Wir haben mehr, als wir brauchen. Mehr als genug. Zusätzlich suggeriert uns unsere Gesellschaft, dass wir immer das Neueste brauchen würden, um glücklich zu sein. Ne? Wir suchen unsere Freude im Materialismus. Wir suchen unsere Freude im Konsum. Ja, und wir sind gefangen im Diesseits. Ne? Wenn das Diesseits alles ist, ja, dann habe ich nur das Diesseits, um Freude zu finden. Es geht immer um etwas, was ich noch nicht habe, um dann dankbar sein zu können, wenn ich es habe. Erinnert so ein bisschen eigentlich auch an den Sündenfall, oder? So in etwa die Frucht, ne? Im Garten, ne? Du sollst nicht von ihr essen, aber der Teufel suggeriert uns, wenn du diese Frucht isst, Gott enthält dir etwas vor, dann bist du wirklich glücklich, dann geht's dir wirklich gut. Paradox, oder? Dass wir so viel haben und trotzdem so viel Undankbarkeit oft in unserem Herzen tragen. Deshalb sagt Jesus uns auch in Lukas 12, Vers 15, habt Acht, hören wir das, was Jesus sagt, ne? Habt Acht, gebt Acht, sperrt eure Ohren auf, hütet euch vor der Habsucht oder der Habgier, dem falschen Begehren. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab oder dem materiellen Überfluss, dem Wohlstand, den er an Gütern besitzt oder an Gütern hat. Und wie häufig sind wir in diesem Denken gefangen, ne? Dass wir nur dann dankbar sein können, wenn wir das haben oder jenes besitzen oder jenes haben. Wie eng unsere Dankbarkeit und unsere Freude und unser Gebetsleben verbunden ist, und das macht Paulus auch in 1. Thessalonicher 5 deutlich. Da schreibt er in 3 Versen direkt nacheinander in kurzen, prägnanten Sätzen, ähnliches wie hier in Philippa. Er sagt, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und hier betont Paulus nochmal in 1. Thessalonicher 5 zusätzlich, in allem dankbar zu sein. Und ich glaube, wir haben verlernt, ich habe verlernt auch, für die kleinen Dinge im Leben, für die kleinen Schritte dankbar zu sein. Es muss nicht immer das nächste Große sein. Nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große. Wir hindern Gott, uns in die großen geistlichen Gaben, die er für uns bereit hat, hineinzuführen und sie uns zu schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken. Wir meinen, wir dürften uns mit dem kleinen Maß uns geschenkter geistlicher Erkenntnis, Erfahrung, Liebe nicht zufrieden geben und hätten immer nur begehrlich nach den großen Gaben auszuschauen. Wir beklagen uns dann darüber, dass es uns an der großen Gewissheit, an dem starken Glauben, an der reichen Erfahrung fehle, die Gott doch den anderen Christen geschenkt habe. Und wir halten diese Beschwerde für fromm. Wir beten um die großen Dinge und vergessen für die täglichen, kleinen und doch wahrhaftig nicht kleinen Gaben, die Gott uns schenkt, zu danken. Wie kann aber Gott dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will? Schreibt Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben. Wie kann aber Gott dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will? Ich glaube, wir dürfen wieder lernen, gerade dann, wenn wir von Sorgen und Ängsten beladen sind, für die alltäglichen kleinen Dinge dankbar zu sein, für die kleinen Schritte, die Gott in unserem Leben schenkt, so wie die Israeliten in der Wüste, die Gott 40 Jahre lang durch das Mana versorgt hat, das Brot aus dem Himmel, das einen Tag später wieder vergangen war, wieder geschimmelt ist und wo er sie täglich in seiner Abhängigkeit auch gehalten hat und sie versorgt hat. So ist es auch für uns. Und so wie Paulus und Barnabas die Menschen in Lystra darauf hinweisen, dürfen wir uns auch Folgendes zu Herzen nehmen. Apostelgeschichte 14, Vers 16 bis 17. Da sprechen sie zu den Menschen in Lystra. Zwar ließ Gott in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich den Völkern schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Wie fern sind wir davon in unserer mechanisierten Gesellschaft, oder? Also von, wobei wir erleben es in manchen Ländern jetzt wieder, ne? Trockenheit, Dürre. Ich habe letztens, ich glaube, das war vorgestern sogar, einen Artikel gelesen von Leuten in Südfrankreich, die nach 200 Jahren wieder mal eine Prozession abgehalten haben, um Gott um Regen zu bitten in Südfrankreich. Ja, so verzweifelt waren die Landwirte nach 2022 und nach dem Winter 2023, dass sie das getan haben. Wir sind so weit entfernt davon, ne, weil wir gehen in den Supermarkt und wir denken, es ist immer alles da, ne? Es ist immer alles im Überfluss vorhanden, aber es ist trotzdem der natürliche Prozess, wie Gott die Dinge schenkt. Regen vom Himmel, Dinge, die wachsen, die uns letztlich ernähren und unser Herz auch mit Freude füllen dürfen. Und das genießen zu können, was Gott schenkt, das allein ist schon Segen Gottes, schreibt Salomo im Predigerbuch, ne? Prediger 2 und Prediger 5. Es ist ein Segen Gottes, diese Dinge überhaupt als Segen Gottes zu erkennen und sie dankbar annehmen zu können. Und ich glaube, manche christliche Kreise erwecken leider auch den Eindruck, dass es im christlichen Leben darum geht, das Leben auf der Erde irgendwie möglichst bald hinter sich zu bringen, hinter sich zu lassen, um dann schnell eines Tages in den Himmel zu flüchten. Und das ist auch eine Haltung, die eigentlich nicht biblisch ist, die Jesus auch nicht vorgelebt hat. Jesus wurde vorgeworfen tatsächlich, dass er ein Fresser und Säufer sei, zumindest von den Frommen der damaligen Zeit, der Zeit mit den Sündern verbringt. Das heißt, Jesus hat sich auch Zeit genommen und mit Leuten gegessen, hat auch mal ein Glas Wein getrunken. Was war sein erstes Wunder? Auf der Hochzeit von Kanaan hat er Wasser zu Wein verwandelt, in sehr guten Wein und auch übermäßig viel. Ne? Hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Aber wir werden wieder mit Christus vereint sein und mit ihm Freude haben, mit ihm am Tisch sitzen, im Himmelreich feiern. Ne? Darauf weist auch das Abendmahl hin. Und Wein ist auch ein Symbol von Freude. Ja, macht unser Herz, erfüllt unser Herz mit Freude, wenn wir es in Maßen genießen, wie es in dem Psalm heißt. Ne? Daher, um Dankbarkeit zu kultivieren, freu dich an den guten Dingen, die Gott dir hier schon geschenkt hat in der Vergangenheit und immer wieder schenkt. die er dir täglich schenkt. Nimm sie dankbar aus Gottes Hand an. Die alltäglichen kleinen Dinge. Kultiviere ein Leben der Dankbarkeit. Und viertens, und damit komme ich zum Schluss, vertraue Gottes Wort und seinen Verheißungen mehr als deinem Verstand, deinen Gedanken oder deinem Herzen. Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wenn wir das Erdreich, den Boden unseres Herzens, mit Freude im Herrn, mit lebendigem Gebet, mit einer lebendigen Beziehung zu Gott und einer Dankbarkeit kultivieren, wird daraus, und das ist die Verheißung hier, die uns hier Gottes Wort gibt, wird daraus die Frucht des Frieden Gottes in unserem Leben erwachsen. Auch in Lebensumständen, die alles andere als friedlich scheinen mögen. Wenn wir in diesem Frieden Gottes dann leben, ganz in der Hand Gottes ruhen, Jesus vertrauen können, dann mag so mancher Sturm um uns herum toben, aber wir können im Gott vertrauen, wie Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist, auf dem See Genezareth und der Sturm aufkommt, im Boot schlafen, weil wir wissen, Gott hat in seiner Souveränität alles in seiner Hand. Gott ist noch immer Gott und ich bin ein Mensch und ich vertraue ihm, seiner Allmacht und seiner Souveränität. Was eine Verheißung, dass der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken erfüllen und bewahren wird. Wenn wir gefangen sind von Sorgen und Ängsten, destruktiven Gedanken, angefochten sind, Jesus und Gott zu vertrauen, müssen wir uns an die Verheißung aus Gottes Wort erinnern und uns auf sie stellen. Wir haben gar keinen anderen Anker, als uns auf sie zu stellen. Das beinhaltet auch, dass wir Paulus' Anweisung ernst nehmen hier in Vers 8, unsere Gedanken auf Dinge auszurichten, die wahr sind. Ne, häufig, wenn wir mit destruktiven Gedanken beschäftigt sind, mit Ängsten, mit Sorgen, dann ist es gut, sich die Wahrheit aus Gottes Wort vorzuhalten und sich daran zu erinnern, wer ich in Christus bin, was für wunderbare Verheißungen er mir gegeben hat. Die Gedanken auf Dinge ausrichten, die wahr sind, die achtenswert sind, die gerecht sind, die rein sind, die unanstößig sind, tugendhaft heißt es hier, lobenswert. Diese Dinge finden wir in Gottes heiligem, lebendigen Wort in der Bibel. Und das ist auch eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Die nimmt Gott uns nicht ab. Wir müssen diese Entscheidung manchmal treffen, uns dafür zu entscheiden, wenn wir gedanklich angefochten, in unserem Herzen angegriffen sind, zu sagen, ja, ich will meine Gedanken auf diese Dinge ausrichten. Ich will meine Gedanken, mein Herz mit diesen wahren, mit diesen guten, mit diesen reinen Dingen füllen. Und je mehr ich mich damit fülle, desto mehr werde ich auch Vertrauen und Zuversicht finden. Und es gibt leider keine Wunderpille, die sofort alle Sorgen in meinem Leben wegspült, auch nicht für uns Christen. Aber wenn wir diese Dinge beherzigen, und das sage ich auch mir selbst, wenn wir die Freude in Gott praktizieren und Leben kultivieren, wenn wir unser Gebetsleben zu Gott pflegen, wenn wir ein Leben der Dankbarkeit kultivieren und uns an Gottes Verheißungen aus Gottes Wort erinnern, dann wird der Frieden Gottes in deinem Leben einkehren. Das ist ja auch die Verheißung. Der Friede Gottes wird unsere Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wir werden auch darin wachsen können, ein dankbares, freudiges, im besten Sinne sorgloses Leben zu führen, was Gott ehrt. Nur ein paar Verse später hier von diesem Abschnitt, über den ich heute was gepredigt oder gesagt habe, sagt Paulus in Vers 11, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Der große Apostel Paulus, der wirklich auch Höhen und Tiefen durchlebt hat, der Steinigungen erlebt hat, Schiffbruch erlitten hat, oft dem Tode so nah war, sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Paulus musste das lernen. Es war bei ihm auch nicht so, dass er irgendwie diesen Wahnsinnsglauben hatte und alles einfach bei ihm smooth gelaufen ist, egal wie seine Umstände waren. Er musste es lernen und wir dürfen das ebenso lernen. Und das ist auch ein Prozess. Und ich möchte euch abschließend ermutigen, Gott ganz zu vertrauen. Mich haben diese Worte wirklich ermutigt. Und hier vielleicht einfach nochmal der Hinweis, füllt euch mit gutem Content, ne? Es gibt so viel Gutes, was von Christen geschrieben wurde, die letzten 2000 Jahre. Und ich möchte euch mit Worten von Richard Baxter aus dem 17. Jahrhundert ermutigen. Aus seinem Buch Gedanken über das Sterben. Richard Baxter, 17. Jahrhundert. Er sagt, und er schreibt das am Ende seines Lebens als Reminder für sich selbst, wie deutlich gebietet mir die Vernunft, ihm zu vertrauen, Gott zu vertrauen, ihm absolut und bedingungslos zu vertrauen und mir selbst und meinen Gedanken zu misstrauen. Er ist in seinem Wesen unendliche Vollkommenheit, Weisheit, Macht und Liebe. Keinem Geschöpf ist zu vertrauen, es sei denn, Gott wirkt in und mit ihm. Ich bin ganz und gar sein rechtmäßiges, ergebenes, freiwilliges Eigentum, erkauft durch das Blut von Jesus. Er ist der Geber alles Guten für jedes Geschöpf. So frei wie die Sonne ihr Licht spendet, so sollen wir der Sonne nicht vertrauen, dass sie scheint. Er ist mein Vater und hat mich in seine Familie aufgenommen. Und soll ich meinem himmlischen Vater nicht vertrauen? Er hat mir seinen Sohn gegeben als das größte Unterpfand seiner Liebe. Und wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, Vers 32. Sein Sohn kam in der Absicht, die unaussprechliche Liebe seines Vaters zu uns zu offenbaren. Und sollte ich ihm, der seine Liebe durch einen solchen Boten vom Himmel verkündet hat, nicht vertrauen? Er hat mir den Geist seines Sohnes gegeben, den Geist der Kindschaft, das Zeugnis, das Unterpfand und das Angeld des Himmels, das Siegel Gottes auf mir, heilig dem Herrn. 5. Mose 28, Vers 36. Ihr gehört jetzt zu Gott, der Heilige Geist, das Siegel, dass ich zu ihm gehöre. Und sollte ich nicht seiner Liebe glauben und ihm vertrauen? Er hat mich zu einem Glied im Leib seines Sohnes gemacht, im Leib Christi. Und wird er nicht für mich sorgen, wenn ich zu ihm gehöre und Teil seines Leibes bin? Er ist im Bund mit mir und hat mir viele teure und allergrößte Verheißungen geschenkt. 2. Petrus 1, Vers 4. Und könnte er mir untreu werden? Sollte ich Gott nach all den reichen Erfahrungen, die ich mit seiner Treue und Liebe gemacht habe, nicht vertrauen? Den Worten will ich euch ermutigen. Und Richard Baxter hat schon früh in seinem Leben, wie viele große christliche Leute, Erfahrungen mit schwerer Krankheit gemacht. Und trotzdem hat Gott ihm noch ein langes Leben geschenkt und er hat ja immer wieder die Gnade Gottes erfahren in seinem Leben. Lass uns gemeinsam beten. Das Lobpreisteam darf gerne auf die Bühne kommen. Herr Jesus, wir wollen dich darum bitten, dass du unsere Herzen erfüllst mit einer echten, tiefen Freude, die aus der Beziehung zu dir kommt und fließt. Und wir danken dir für Pfingsten, was wir vor kurzem gefeiert haben. Wir bitten dich darum, dass du uns erfüllst mit der Frucht vom Heiligen Geist. Und diese Frucht ist Frieden, diese Frucht ist auch Freude, auch Sanftmut, Geduld, all diese Dinge, die durch den Heiligen Geist kommen. Wir möchten dich darum bitten, dass du uns erfüllst mit einer Freude über deine Erlösung und das, was du am Kreuz für uns bereits vollbracht hast, dass du den Tod für uns geschmeckt hast, dass du uns neues Leben in dir geschenkt hast, dass du den Tod verschlungen hast in deinem Sieg, wie es in 1. Korinther 15 heißt, und dass wir ja die Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben in dir haben und dass wir dankbar sein dürfen für diese Hoffnung, die wir haben, aber auch für deine tägliche Versorgung, die du uns hier schenkst, dass wir in Frieden hier in diesem Land leben dürfen, dass du uns versorgst mit allem, was wir zum Leben brauchen an diesem heutigen Tag. Und ich bete darum, dass du uns wachsen lässt, einfach in dieser Dankbarkeit. Und Herr, ich bete auch darum, dass wir diese Mahnung wirklich zu Herzen nehmen, für nichts Sorge in unserem Herzen zu tragen, sondern diese Sorgen auf dich zu werfen, bei dir abzugeben, mit unserem beladenen und mühseligen Herzen zu dir zu kommen und diese Einladung anzunehmen, die du uns aussprichst. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und das ist nicht nur ein theoretisches für Wahrhalten, sondern ja, wir wollen wirklich zu dir kommen mit den Dingen, die uns beschweren und belasten und sie im Gebet vor dich bringen. Und Herr, du wirst uns diese Lasten dann auch abnehmen und uns Frieden schenken. Das ist die Verheißung. Und unsere Gedanken ja verwurzeln in dem Frieden Gottes, den du schenken kannst, der über alles Denken und Verstehen hinausgeht, trotz unserer Umstände, in der wir uns befinden. Amen.